Dyb. Dyb. Didup, didup, didup. Okay, na gut. Markus 8 sind wir jetzt. Die Speisung der 4000. Wenn ich früher mal durcheinander komme, dachte ich mal, waren es nicht 5000? Oder ist das komisch? Aber die Speisung der 5000 war vor ein, zwei Kapiteln. Und da hat Jesus den Juden gedient. Und hier ist er aber jetzt bei den Heiden. Die 4000 sind Heiden. Ne? So, und hier speist er die. Und hier wird es nicht richtig ersichtlich, aber im Matthäus ist immer die gleiche Geschichte. Und da steht 4000 Männer und ihre Frauen und Kinder noch dazu. So, also es waren wieder ziemlich große Menge an Menschen. Ne? Und ich finde es krass, dass er hier so vielen Heiden dient. Ne? Weil letztes Mal haben wir gesehen, wie er dann mit dieser Frau spricht, dieser Syrophönizierin, so, ne, und wo er sagt so, nee, du bist noch nicht dran. Erstmal sind die Kinder dran, ne, und dann die Hunde. Ne, und wo die Frau halt liebevoll streitet mit ihm und sagt, ja, aber auch die Hunde essen doch unterm Tisch die Krümel von den Kindern. Ne, wo er sagt, ja, deswegen sei es erfüllt. Ne. Die hat echt Glauben gehabt und Mut, so, und hat nicht locker gelassen, ne. Was für uns vielleicht manchmal auch ein Vorbild sein könnte, so in manchen Situationen, ne? Wo man am liebsten gleich aufgibt. So. Und weiter geht's. 8, Vers 1. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ey Mann, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit hergekommen. Das ist jetzt Jesus und seine Jünger. Und das ist schon krass, oder? Weil Jesus verkündigt eine ganz andere Art, das Evangelium zu verkündigen, ne? Massenevangelisation und so weiter. So, ne? So, für Jesus war klar, und das, was die Menschen wirklich suchen und das, was sie wirklich brauchen, ist nicht das physische Wohl, ne, weil die Armen habt ihr immer unter euch, sondern er wusste, sie brauchen die Wahrheit, sie brauchen die Stimme Gottes in ihr Leben, sie brauchen die Beziehung mit mir, so, damit sie satt werden. Ne? Sie brauchen dieses neue Leben. So. Und das ist krass, weil die Menschen, da kommen Leute an, ne, und es wird zu einem Woodstock so ähnlich. Ne? So, die kommen an und dann kommen jeden Tag mehr und mehr Leute und mehr Leute, weil sich's rumspricht. Und alle hören, hey, da ist Jesus, so. Und der lehrt die ganze Zeit und sagt irgendwas Cooles und Krasses und keine Ahnung. So, dass sogar etliche Leute von weit her kommen, ne, erstmal eine riesen Anreise haben. Und die Leute sitzen da und 3 Tage lang manche, ne, so, was ziemlich heftig ist. Wo ich mir denke, okay, das ist echt Wahnsinn, weil die Juden saßen da 1 Tag lang und dann hat Jesus ihnen Essen gegeben, ne, und dann sind sie alle nach Hause, so. Aber hier die Heiden sitzen da und sind hungrig. Ne? Die Heiden sitzen hier und wollen mit dem Retter zusammen sein, mit dem Sohn Gottes. Ne? Sie wollen erfahren und hören. Und 3 Tage gibt es nichts zu essen. Ganz anders, als wir Christen das manchmal planen. Ne? So, okay, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Decken, noch ein paar Stühle. Ne? Gerade für die alten Leute vielleicht ein paar höhere Stühle und so weiter. So, dann brauchen wir Essen, müssen wir geplant haben, Trinken müssen wir geplant haben. Was für Musik legen wir auf? Wann und wann machen wir die Zeiten für Gebet? Wann und wann die Zeiten für Lobpreis, wann und wann die Zeiten für Predigt, wann und wann die Zeiten für jeder kann machen, was er will, und die Essenszeiten und bla und das und jenes und Gebetskreise und das und jenes, ne? Und wir sind so strukturiert und organisiert, dass wir total vergessen, worum es eigentlich wirklich geht, so was, warum die Menschen eigentlich wirklich kommen, was die Menschheit eigentlich wirklich sucht und das, was die Menschheit braucht. Und das ist Jesus Christus und die Wahrheit in ihrem Leben. Ne? Paulus hat es gesagt, zum Glauben kommt man nicht durch Werke. Durch Glauben kommt man nicht durch Essen geben oder lieb sein oder jemandem einen Job in der dritten Welt geben oder sonst so ein Blödsinn. Ne? Zum Glauben kommen die Menschen auch nicht, weil wir so lieb sind und so nett und allen begegnen und mal zuhören und mit denen quatschen. Zum Glauben kommen wir auch nicht die Leute, weil wir einen tollen Kaffee machen oder sonst irgendwas. Oder sie zur Gemeinde einladen. Nee, zum Glauben kommen die Menschen durch die Verkündigung, sagt Paulus. Ist ganz einfach. Und ohne die Verkündigung des Wortes kommt niemand zum Glauben. Das heißt, wenn du mit jemandem redest über Jesus, dann verkündigst du in dem Moment Gottes Wort. Und das überführt denjenigen und das bringt denjenigen zur Buße. Und hier ist Jesus jetzt in der Predigt 3 Tage. Ohne Show, ohne großes Papa. Ich weiß nicht, ob er in der Zeit geheilt hat oder auch nicht. Hier steht jetzt nur Lernen. So ein und das ist doch heftig, oder? Weil da sitzen die und die bleiben und die verharren dort. Für mich ist das auch so eine Ermutigung, aber auch so eine Ermahnung gleichzeitig, wenn ich es lese und mit dem Geist zusammen bin. Wie lange harre ich bei Jesus aus? So ein Gott sagt, sei still und sei ruhig und warte, dass ich rede. Ne? So ein, wir müssen ausharren manchmal im Gebet. Wir müssen warten. Und hier sind die Leute und lieben die Gemeinschaft mit Jesus. Und es scheint so, als ob ihr physischer Hunger ganz vergessen ist. Also ich weiß, ich wäre am Abend wahrscheinlich, hätte ich zu Dorot gesagt, so, oder Dorot zu mir wahrscheinlich noch eher, wegen den Kindern, so ein, los, jetzt lass uns mal kurz eine Pause machen, zu Aldi gehen, was ein Brot holen und ein paar Fische. Ne? So, aber die Leute vergessen das. Warum? Weil Jesus hat gesagt, so, komm zu mir und du wirst Brot empfangen, das dich satt macht, wo du nicht mehr hungerst. Komm zu mir und du wirst Wasser empfangen, das dein Durst stillt, und zwar für immer. Du wirst nicht mehr dürsten. Ich bin das Brot. Ich bin das lebendige Wasser. So, verspeist mich. Verspeist die Wahrheit, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes. So, und oft nehme ich mir gar nicht die Zeit, so lange, um zu verharren. Ne? Oft komme ich zu Jesus und ich denke, die Menschen sind auch zu Jesus gekommen, weil sie was erwartet haben. Der eine vielleicht Heilung, der andere vielleicht Wahrheiten, der andere vielleicht Erkenntnisse, der andere vielleicht war nur Neugier bestillen, der andere nur, um unterhalten zu werden. Ist ja egal. Jeder kam zu Jesus aus einem bestimmten Grund. Und auch so, wenn wir ins Gebet kommen, warum? Na, weil wir irgendeinen Grund haben, zu ihm zu kommen. Irgendwas erwarten wir dann. Ne? Aber hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass Jesus manchmal einfach uns was anderes geben möchte, als wir verlangen gerade. Und wir kennen alle die Geschichte, das Essen kommt dann noch. Also auch für eure physische Not ist gesorgt. Ne? Und das ist das, was Jesus meinte mit lass doch diese blöden Sorgen hier und dieses Planen und dieses meine Zukunft, was wird geschehen morgen und was auch immer. Und konzentriere dich einfach nach oben, nach oben. Konzentriere dich auf die Dinge Gottes, auf die himmlischen Dinge. So, und ich werde sorgen für das, was hier unten ist. Und das habe ich schon oft gepredigt. Warum? Weil Gott mir das ständig sagt, weil ich es immer wieder vergesse. Ne? So ein bisschen verharre in Gott und da ist die wahre Kraft und Stärke. Und ich brauche nicht rumheulen und flennen wie ein Mädchen. Ich höre Gott nicht. Oder ich bin geistlich so schwach. Oder Gott benutzt mich nicht. Oder ich habe keinen Plan und Vision. Oder ich komme mit meiner Sünde nicht klar. Ich kann es nicht überwältigen. Oder unsere ganze Heuler und Flennerei ist einfach geistliche Unreife. Das zeigt, wie kindlich wir noch sind im Glauben. Und Jesus zeigt und lehrt uns auch was ganz anderes. Einen ganz anderen Lebensstil mit Gott. Einen ganz anderen Lebensstil mit dem Heiligen Geist und im Dienst und in der Nachfolge. Für Jesus ist das, du kannst ihn beobachten, du siehst, wo die wahre Kraft und Stärke herkommt. Und die Ruhe, die er immer ausstrahlt. Selbst wenn der größte Feind vor ihm steht. Jesus bleibt cool. Ne? So, und er kann auch verharren. Und zwar mit seinem Schöpfer zusammen. Und das sollten wir tun. Auf Jesus sehen und da unsere ganze Kraft und unser ganzes Vertrauen reinlegen. Uns nicht niederreißen lassen von dem Geschwätz Satans. Und wenn Satan dich erinnert, was in der Vergangenheit war und dich damit runterdrückt, selbst wenn die Vergangenheit eine halbe Stunde oder 10 Minuten vorher war, dann kannst du zu Satan sagen, ja, ich kann dir erzählen, was dich in der Zukunft erwartet. Und dann gehst du freudig weiter, weil du auch weißt, was dich erwartet in der Zukunft. So, wir müssen in Gott haben. Und guck dir das an, weil die 3 Tage sind nicht vergebens, die dort sitzen. Und ich musste halt überlegen, Mensch, 4000 Männer, dazu noch die ganzen Frauen, die reden ja eh mehr als die Männer. Und dann noch die ganzen Kinder, die auch viel reden. Ne? So ein noch simpler manchmal, was noch schöner ist, weil ich glaube, oft können Kinder besser evangelisieren als die Erwachsenen. Ne? Und, weißt, und all die werden dann nach Hause geschickt. Von weit her kommen die. Hey, überleg dir mal, das Evangelium, was da 3 Tage verkündigt wurde, geht in die ganze Welt, in die ganze heidnische Welt da, in die ganze Gegenden. Und die erzählen weiter, was sie erlebt haben mit Jesus und was er erzählt hat. So, weißt du, das hier sind alles Vorbereiter, so alles kleine Johannese. Vorbereiter für das Kommen Jesu dann in die Heidenwelt, ne, was nach Pfingsten passiert ist. Vers 4. Und seine Jünger antworteten ihm, ja, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Ne? Ich keine Ahnung, ob die das vergessen haben, was vor zwei Kapiteln passiert ist. So ein, ich weiß es echt nicht. Ne? Da waren 5000 Männer und dann Frauen und Kinder. So ein, und ich weiß nicht, ob das so eine wirklich ein Vergessen ist oder ob, also in Gottes Fähigkeiten, oder ob es Abneigung ist, weil hier steht, wo stand es jetzt? Ach, jetzt bin ich raus. Ach, hier. Woher könnte jemand diese hier? Ne? Es waren ja Heiden. So ein Brennmaterial für die Hölle. Ne? Schweine. Unreine Viecher. Ne? Gezücht. So ein. Nicht arisch. Ne? So ein, es waren halt Heiden. So ein. Nichts wert. So ein, ne? Und so wurden sie auch behandelt und gehasst. Ne? Von den Juden. Also auch Juden sind in gewisser Weise Rassisten, ne? Gewesen in der Zeit. So ein, und da ist aber Jesus und er drückt seinen Jüngern, ich kann es richtig sehen, so einen Fingerabdruck auf ihre Köpfe so, ne? Mit seinem Blick. So ein, hallo, das sind Menschen und ich bin bereit, diese Menschen zu füttern. Mann, ich habe 3 Tage sitze ich jetzt hier und rede von Erlösung. Und natürlich kriegen auch die ihr Brot und ihr Fisch. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Grund. Ist ja auch wurscht. So ein Vers 5. Und er fragte sie, na, wie viel Brote habt denn ihr? Wie bei den 5000 schon. Ja, Jesus, das ist so eine Riesenaufgabe hier. Ist unmöglich. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Und dann ist Jesus, guckt denjenigen an und sagt, na, was hast du denn? Und mit dem, was du hast, werde ich hier alle verköstigen. Was hast du? Und das ist eine gute Frage und die muss man sich immer wieder stellen. Weißt du, ich sehe das so oft und ich finde es schade bei Christen, dass sie sagen, ich bin zu wenig oder ich habe zu wenig Möglichkeiten, Geld oder sonst irgendwas, Zeit oder Fähigkeiten, Talente. So ein, ich habe zu wenig jetzt oder bin zu wenig jetzt in Jesus, um was zu tun. Was mir zu groß scheint. Also warte ich, Gott, bis du es mir gibst. Oder ich bete dafür, dass du jemand anderen erwählst, der das hat. Ne? Und dann können wir es tun. Ne? Weißt du, das ist dumm. Weil Gott benutzt uns als seine Werkzeuge. Und da hat er schon echt Abstriche gemacht, oder? Ich glaube, da wären wir mit den Engeln besser gekommen. So. Aber nee, er hat gesagt, ich nehme euch Kranke sogar und euch Dumme. Die Dümmsten von euch, die nehme ich in meinem Reich. Die Schwächsten, ne? Die nehme ich, um mein Werk zu bauen, um den Starken und Reichen zu zeigen, wie mächtig ich bin. Also für jeden, der wirklich von Neuem geboren ist, muss ich leider sagen, du bist dumm. Du gehörst zu den Dummen der Welt und du gehörst zu den Schwächlingen der Welt. Ne? So, sonst wärst du nicht hier.
Amen.
Amen. So, das ist ja entspannt, oder? Das, was Jesus seinen Jüngern hier versucht zu lernen, ist, man vertraut doch einfach in meinen Willen. Ich bin der Chef hier, ich habe alle Ressourcen da, ich habe einen Plan, ich weiß genau, wie es läuft und was ich will, das tue ich, ohne dass mich jemand daran hindert. So. Und das ist eine gute Frage, was hast du? Ne? Und viele denken, haben große Visionen bekommen, vielleicht auch von Gott wirklich, die irgendwann kommen, aber sind stehen geblieben, als sie die Vision von Gott bekommen haben mit ihrem Jetzt. Aktiven Christsein. Ne? Konzentrieren sich auf ihre große Vision und ihr Herzenswunsch, was mal passieren wird und wie sie Gott dienen wollen, aber jetzt ist nichts. Auch das ist fatal und nicht gut, so, weil man sich zurückentwickelt und irgendwie behindert wird im Glauben. Ne? Jesus fragt uns jeden Tag, jetzt, was hast du in deiner Hand? So, und jeden Tag sagt er zu uns, möchtest du mir dienen? So, möchtest du benutzt werden? Oder, nee, das muss ich fragen. Ja, benutz mich. Ist ja auch wurscht, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ja, was hast du denn in deiner Hand? Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen, ja, wir haben 1, 2, 3, das noch 1, 4, 7. 7 Brote für 4000 Leute und noch mehr. Ja, das ist cool, reicht. Und seine Jünger antworteten ihm, Vers 6, da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie, gab sie seinen Jüngern, damit sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Und sie hatten auch noch einige kleine Fische, also noch ein Zusatz dazu. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen, sie wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebenen Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit den Jüngern in das Schiff und er kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Ne, die Pharisäer wieder. So, also Jesus ist zurück bei den Juden und die Pharisäer warten schon. Ne? Ah, gleich kommt er. Wo kommt er denn? Wann kommt er denn? Ne? Wir haben ja schon gelesen, dass sie beschlossen haben, ihn umzubringen und jetzt nur nach der Gelegenheit suchen. Ne? Und deswegen fordern sie ihn in der Zukunft so oft heraus. In Taten und Gesprächen, weil sie nur einen Grund brauchen, wo sie sagen können, okay, jetzt, cool, wir können ihn umbringen. Ne? Wir sind nicht die Bösen, sondern er ist der Böse. Und hier sind sie wieder voller Hass. Und sie kommen und sie wollen ihn versuchen und sie fangen an zu streiten. Ne? Und das kenne ich. Es ist komisch, wenn jemand ruhig zu mir kommt und ruhig mit mir mich belabert, was für ein Blödmann ich bin und wie dumm und dass ich überhaupt nicht auf die Reihe kriege und nichts bin und keine Ahnung. So ein, ne? Aber wenn das jemand ruhig und sachlich macht und mich dann auch noch reden lässt, ne? Und er dann wieder mit mir reden kann und ich dann auch wieder ruhig reden kann, das ist nicht schlimm für mich. Ne? Aber wenn jemand vor dir steht und streitet und schreit, ne, und lässt dich gar nicht zu Wort kommen, sondern pflügt einfach nur tisch, 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 ne, und dann geht er. So, da sind andere Gefühle mit dabei. Ne? Da, wenn jemand lauter wird, und das können wir ja im Streit, ne, zumindest wenn du verheiratet bist, hundertprozentig, oder mit den Eltern, aber irgendwie wird die Tonlage immer höher, ne? So, immer, es wird immer lauter, und wenn der eine lauter wird, muss der andere auch lauter werden, weil du willst ja noch gehört werden. Ne? Und irgendwann ist man im Cholerium und keine Ahnung, ne? So, dann kann auch was fliegen, so. Und, ne, und auch da sehe ich einfach Jesus. Weißt du, er hat im Gebet, er hat in Gott, sein ganzes Vertrauen liegt im Vater allein. So, und da bezieht er Kraft raus. Er weiß genau, was er hier ist auf der Erde, er weiß genau, dass der Plan nicht unterbrochen wird, er weiß genau, wer der Gott ist, so, und er zieht es einfach durch, ganz, ganz lässig, im Glauben, im Vertrauen. Da macht sich da keine Sorgen, kein Plan. Und du siehst ja, wie er hier ist. Jesus darf hier ruhig bleiben. Ne? Weißt du, was Jesus macht? Der macht noch einen viel cooleren Abgang, als irgendwas zu sagen. Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist. Oh Gott. Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sag euch, es wird diesem Geschlecht hier, was hier steht, kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans andere Ufer. Ne? Also, Jesus, ganz cool hier. So. Und es ist schade, weil er die Menschen hier sieht und diese Menschen sind überhaupt nicht interessiert an Jesus. So wie die anderen Heiden, die da gewartet haben, die 4000. Die waren interessiert an dem, was Jesus sagt, an dem, was Jesus denkt, an dem, wo Jesus ist und wer er ist. Die wollten Jesus sehen. So. Aber hier sind die Pharisäer und die wollen Jesus nicht sehen. Die wollen auch Jesus nicht hören, sondern sie wollen ein Zeichen sehen, was äußerlich ist. Ne? Ansonsten sind sie nicht zufrieden, ansonsten ist der Gott nicht echt. So, aber auch da wissen wir, Zeichen und Wunder haben noch nie jemanden zum Glauben geführt. Ich weiß, das sagen manche Bücher, ich glaube das nicht. Die Zeichen und die großen Wunder, die wir sehen oder lesen oder die passierende Welt, bringt jemanden nicht zum Glauben, sondern das Wort ist es, das jemanden zum Glauben bringt. Das Wort ist das zweischneidige Schwert, das uns überführt und uns zeigt, ah, ich bin falsch. So, das Wort, die Wahrheit ist das Licht, ist das Leben, so ein, ist der Weg. Ne? Weißt du, und nicht unsere Äußerlichkeiten. Wunder gehören zum Leben mit Jesus dazu. Aber sie sind ein Werkzeug, eine Bestätigung zu dem, was wir sagen. Ne? Weißt du, und du siehst es ja, ich sehe immer wieder, Jesus tut die ganze Zeit Wunder über Wunder und krasse Zeichen und diese Speisung allein, aber auch die Heilung, die Dämonenaustreibung, all diese krassen Wunder, die wir gesehen haben hier im Evangelium. So, und wie viele Leute stehen vorm Kreuz auf seiner Seite und sagen, ja, das ist der Messias. So, und wie viele Leute stehen in der Menge und verabscheuen ihn und sagen, tötet den. Den wollen wir nicht. So, weißt du, so viele krasse Wunder und Zeichen, die passieren und trotzdem so wenig erreicht. Ne? Weißt du, und hier sind die Pharisäer und die wollen Zeichen vom Himmel. Ja, auf der Erde kannst du Zeichen tun, das kann Satan auch. Haben sie ja schon gesagt, du bist vom Teufel. Ne? Du machst es nicht im Gottesgeist. Ja, aber zeig mir doch mal ein Zeichen vom Himmel. Das können nur Großpropheten. Ne? Lass doch mal die Sonne verdunkeln. Oder die Zeit zurückgehen. Oder Sterne fallen lassen. Oder Feuer vom Himmel fallen. So. Na, lass uns das mal sehen. So. Das kann nur Gottes Sohn. Ne? Weißt du, auch da, Gott muss sich nicht beweisen. Und doch, ich bin da echt dankbar für, dass er uns da so entspannt machen kann, dass, wenn jemand nicht glaubt oder sogar Gott hasst, so ein, dass ich nicht dastehen muss und mich angegriffen fühlen muss, sondern ich kann einfach sagen, okay, schade, mach's gut. Vers 14. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Also die Jünger jetzt sind Jesus wieder. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, bestimmt hat er es gesagt, weil wir kein Brot haben. Ne? So. Also Brot kauft ihr nicht bei den Pharisäern und Sadduzäern, okay? So. Und bei Herodianern. So. Pharisäer war, ist die religiöse Gruppe, die gesetzliche Gruppe, ne? Die Herodianer war politisch-religiöse Gruppe. Also die, die dachten, wir können Glaube und Politik vereinen und dadurch Gottes Reich bauen. Ne? Gibt es auch in der Christenheit. So, die Pharisäer, wir müssen ein hartes Gesetz und Grenzen und mit Religion verbinden, um Gottes Reich zu bauen. Ne? So, und die Sadduzäer eher die Denker, die Liberalen, so ein die sagen, ah, ist nicht alles wichtig, was hier steht. Ah, ist doch egal, das, was gerade aktuell ist, ist gut. Ne, warum sollte das schlecht sein? So, das Denken ändert sich, also auch das Denken Gottes hier. Ne? So. Und das ist doch krass, oder wie blöd die Jünger sind. Die sind wirklich langsam manchmal im Denken. Ne? So, jetzt gerade hat er noch 4000 Leute gespeist oder mehr und jetzt sitzen sie da mit einem Brot. Ich kann es verstehen. Ich meine, das sind hungrige Männer in einem kleinen Boot und ein Stück Brot, ein Fladenbrot da in der Mitte. Und alle knurrte Bauch, die gucken auf das kleine Brot. Ne? Ich kann verstehen, dass sie denken, oh Mist, Mann, ich will was essen. Ne? Oh, hoffentlich ist Petrus nicht wieder die Hälfte. So ein, ne? Und Jesus kommt und er versucht ihnen was Geistliches zu vermitteln. Dieses Sauerteig, ne? Diese falsche Lehren, diese Zusätze, so ein, dieses alles, was nicht in der Bibel steht, all diese Traditionen, diese Regeln, diese Sachen, die einem persönlich wichtig sind im Glauben, aber die in der Bibel eher in der Waagschale liegen, ne? So wie Heilung oder sonst irgendwas. So, das sind, Jesus spricht hier vom Geistlichen und die Jünger sehen es nicht. So, die Jünger sind blind in dem Moment und sehen nur was Physisches, ihren Bauch. Ne? Und ich bin dankbar dafür, weil Paulus hat gesagt, so ein, als er Kind war, tat er Kindliches und als er Mann wurde, tat er weg, was kindlich war. Und jetzt schaut er wie durch einen Spiegel Gott und Gottes Reich halt verschwommen, ne? Wie vernebelt. So ein, hier, weil die damals diese alten Blechspiegel nur hatten oder was auch immer das war für Material. Ne? Hast du nicht wirklich was gesehen? Ist so wie wenn du hier, ich mag die Autos, bei uns damals, als ich Kind war, gab es keine Metallic-Autos und dann kam Metallic-Farbe. Und das war das erste Mal, dass du dich vor dem Auto stellen konntest und dich sehen konntest. Ne? So, und kommt drauf an, wie die Form war. So, entweder warst du übelst dick, ne? Oder es waren Autos, wo du echt stark warst. Ne? Oder echt groß oder super klein. So, aber du hast zwar gesehen, das bist du, aber du hättest nie ein perfektes Bild von dir malen können. So sehe ich aus. Ne? So, und ist halt verformt. Ne? Und so sagt Paulus, ja, so sehe ich Gott. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo Jesus wiederkommt und dann sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Ganz scharf. 3D in Farbe. 4D. 5D. Was weiß ich. Ne? Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, Mensch, was macht ihr euch denn Gedanken drüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr es noch nicht? Habt ihr noch eure verhärteten Herzen? Habt Augen und seht nicht? Ihr habt Ohren und ihr hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen, 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Also warum seid ihr denn so dumm? Habt ihr es noch nicht kapiert? Könnt ihr es euch nicht merken? Ich bin froh, weil Jesus geht mit uns genauso um. Hier ist ein Unterschied. Die Pharisäer und die Jünger in dem Moment sind gleich. Der Unterschied aber ist, bei den Pharisäern, die wollen Jesus nicht sehen, die wollen Jesus nicht verstehen, die wollen Jesus nicht nachfolgen, und die sind auch blind und taub und dumm. Aber die wollen Jesus nicht, also dreht sich Jesus um und geht. Euch kann ich nicht helfen, weil ihr wollt euch nicht helfen lassen. Die Jünger allerdings wollen sich helfen lassen. Und deswegen kann Jesus da bleiben und kann ihnen Wachstum schenken und mehr und mehr Sicht geben. Ne? So Pfingsten dann, haben sie noch mehr gesehen vom Evangelium, wie wahr alles ist und wie tief es geht. Ne? Das beruhigt mich, weil ich genauso manchmal langsam im Denken bin, weil ich ein Mensch bin und oft nur das sehe, was für mich verständlich ist und sichtbar oder ne, möglich. Aber da ist Jesus. Und oft ist es so, dass er uns im Gebet begegnet oder im Wort, wenn wir lesen, und wir fühlen uns angesprochen, aber wir erkennen nicht die Tiefe, das Geistliche darin, sondern nur das Oberflächliche. Ne? Es scheint uns wenig zu sagen, aber je tiefer der Geist uns führt und je williger wir sind, ausharren bei ihm, mit ihm Zeit verbringen, ihm zuhören, sodass wir mehr werden wir erkennen und erkennen, wie tief das wirklich geht und gemeint ist. Ne? Dass das alle Grenzen sprengt. Vers 22 noch. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm. Ne, wieder diese Fürbitte, diese Menschen, die jemanden zu Jesus hinbringen, weil er es allein nicht kann. Und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Auch wie bei der letzten Heilung, ne, da war er taub, ne, die tauben Ohren. Jetzt kommen die tauben Augen, oder die blinden Augen. Ne? Ich kann nicht hören. Ne, die blinden Augen. Und auch da wieder keine Show, kein Trara, kein großes Heilungsgottesdienst-Szenario, wo er angebetet wird im Endeffekt, sondern er nimmt den Blinden mit sich selber hinaus. Jeden persönlich. Ne? Und wenn du geistlich blind bist, gerade, oder geistlich taub, dann nimmt Jesus auch dich und mich persönlich bei der Hand. Wir müssen persönlich zu ihm kommen, persönlich uns berühren lassen und uns persönlich heilen. Persönlich uns die Augen öffnen und die Ohren öffnen lassen von ihm. Das geht nur im Persönlichen. Ne? Und wenn ich seelisch krank bin oder geistlich oder physisch, hatte ich schon, physisch, dann ist es gut, zu Jesus zu gehen allein und nicht nur zu hoffen, dass die Gemeinde einträgt und hält. Aber so wichtig, dass wir zusammenkommen, uns gegenseitig halten und tragen und ermutigen. Aber hier kommt Jesus und er nimmt ihn persönlich mit. Und ich glaube, dass das wieder gegeben ist, für die Jünger auch, zum Verstehen, ne? Worum es zu Jesus wirklich geht. Und er kommt und er spuckt ihnen in die Augen und er legt ihm die Hände auf und fragt ihn, ob er etwas sehe. Wieder so eine Spucke war in der Gegend halt Medizin. Okay, also ist es okay, zum Arzt zu gehen. Ne? Im Endeffekt ist es Jesus, der ihn heilt. Ne? Aber es würde so eine Methode, die ich glaube ich nicht anwenden würde. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Ne? Der Blinde steht da, ist happy, ich bin endlich bei Jesus. Danke, Freunde, Sohn, ne? Oder Familie. Ne? Jesus steht da, hält seine Hand, ne, komm mal mit, mein kleiner Sohn. Ne? Und es ist feucht und und es ist warm und es läuft runter. Ne? Aber ich glaube, der Mann stand da und war einfach nur happy. Danke, Jesus. Ne? Danke, dass du mich anspuckst. So. Ich bin nicht würdig, deine Spucke zu tragen. Du brauchst meine Spucke. Dann bespuck mich von oben bis unten. Nee, schon gut. Aber ich drifte ab. Genau. Ich sehe, und er blickte auf und er sprach. Ach nee, warte. Nochmal Vers 23. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn in ein Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, hey, ich sehe Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Ne? Hierauf legte er noch einmal die Hände auf, seine Augen, zum Glück, hat diesmal etwas gesehen, und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Okay. Das hat mir echt zu denken gegeben hier. So, warum macht Jesus das? Ich meine, er hätte doch gleich den Blinden heilen können. So, warum zweimal? Warum schafft er es nicht beim ersten Mal? Ist es, weil Jesus zu wenig Kraft hatte oder sich zu wenig vorbereitet hat im Gebet und im Fasten? Oder hat er den falschen Schwur, er hat ja gar nicht gesagt, vielleicht lag es daran. Ne? So, hatte Gott zu wenig Vertrauen in sich selber und Glauben in sich selber, dass er den Mann nicht komplett heilen konnte? So, der Typ öffnet seine Augen und er sieht wandelnde Bäume. Spannend. Ja? So, weißt du, und Jesus legt seine Hände nochmal auf und bittet nochmal und sagt, guck nach oben. Ne? Er ließ ihn aufblicken. Und dann waren seine Augen geheilt. Ne? Ist so krass, Jesus zu sehen, wie er heilt. Er macht es immer anders. Da gibt es keinen Non-Plus-Ultra. Ne? Individuell, so wie es kommt. Und selbst hier, nicht beim ersten Mal, sondern beim zweiten Mal. Und für mich total ermutigend, nicht entmutigend. Weißt du, wenn ich zu Menschen komme, die geistlich blind sind, und ich denen erzähle, dann kann ich weiter hoffen. Es gibt eine Gruppe Christen, eine ziemlich große, Calvinisten, und die sagen, du erzählst jemanden, und wenn der nicht zum Glauben kommt und Jesus ablehnt in dem Moment, so, dann lass den ziehen. Dann ist er nicht berufen, erwählt. Ne? So, hat mich schon immer genervt, so, weil es überhaupt nicht Jesus ist. Ne? Aber wenn jemand kommt und er bleibt blind, oder fängt an, nur verschwommen zu sehen. Ne? So wie wir, als wir zum Glauben kamen. Ich habe nichts kapiert. Jesus, scharf, geopfert, Kreuz, tot für mich, damit ich leben kann. Klar, okay. Ne? Überhaupt nichts verstanden. So, ne? Das war wie, Jesus war noch ein Baum, der sich irgendwie bewegt. So, ne? So ein Konstrukt, so ein verschwommenes Ding. So. Aber je mehr ich mit Jesus zusammen war, je öfter mir er mir die Augen geöffnet hat, ne, mich berührt hat, sondern desto mehr erkannte ich. Ne? Ist doch so. Bis du scharf siehst. Und ich freue mich so sehr drauf, endlich da oben zu sein. So ein Angesicht zu Angesicht, so ein klar zu sehen und nicht mehr Fragen zu stellen. So ein, ne? Wir müssen aufblicken. Er ließ ihn aufblicken, er wurde wiederhergestellt und er sah jedermann deutlich. Und er, Jesus, schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemandem im Dorf sagen. Ne? Bitte dieses Geheimnis. So. Keine Ahnung, ob der seine Klappe gehalten hat. So. Aber weißt du, Jesus hat so viel für uns. Und im Endeffekt bedarf es nur einer Kleinigkeit. Nämlich genau dem, was er mir gerade gegeben hat. Müsste ich jetzt 10.000 Menschen tragen, dann hätte Gott mich ganz anders vorbereitet. Ne? Dann hätte ich schon viel mehr Erfahrung, so in dem Bereich. In Leitung und Führung oder sonst was. Dann hätte er einen ganz anderen Weg gehabt bis hierher mit mir. Ne? Aber sein Plan ist nicht, dass ich gerade 10.000 Leute trage, sondern ein anderer. Und für die Aufgabe, die ich jetzt gerade bin, hat er mich vorbereitet, die letzten 10 Jahre. Und tut es jeden Tag aufs Neue für das Neue, was kommt. Ne? Weißt du, wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Wir sind alles in allem in Jesus. So, wir müssen jetzt funktionieren und wir haben jetzt eine Aufgabe und dafür sind wir schon vorbereitet und zugerüstet. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern beibringen möchte. Vertraut nicht in euch oder vertraut nicht in das, was du verstehst oder nicht, sondern lass dich bleib einfach bei mir und lass dich zurüsten. Hab ein williges Herz, kein hartes Herz. Komm zu mir und bitte, dass ich deine Augen noch mehr öffne, dass du tiefer und mehr sehen kannst. So, dass ich deine Ohren öffne, dass du mehr verstehst und hörst. So, komm zu mir so, und folge mir. So, ich tue doch alles. So. Und da ist eben der Punkt, worin verharre ich? In meinem Alltag. In meinen Sorgen. In meinen Nöten. In meinen Wünschen. In meinen Träumen. In meinen Schwächen. Paulus zum Beispiel hat in Jesus geharrt. Auch in seinen Schwächen. Und er sagt, und jetzt rühme ich mich meinen Schwächen. Ich schäme mich nicht mehr dafür. Sondern meinen Schwachheiten ist Jesus stark. Also will ich doch noch schwächer sein. So, damit er noch stärker ist. Elende Mensch, wer kann mich retten? Jesus Christus. Was, und ich gucke nicht nach hinten. Ich schaue nur nach vorne. Und falle ich hin, weil ich gerade nach unten gucke. Dann stehe ich auf und gucke weiter nach vorne und renne weiter, als ob nichts war. Ich vergesse es da, was gerade passiert ist. Was, und wir müssen harren in Jesus. Ist so wichtig. Und wer Jesus vergisst in seinem Alltag, in seinen Gebeten, in seinem Denken, da wird es wieder verschwommener. Ne? Und die Ohren werden tauber. So. Weißt du? Wir sind dumm. Und wir sind schwach. Und wir sind arm. Selig. Würmchen. Ne? Aber das ist ja für Jesus keine Überraschung. Und es ist doch schön, dass er uns da zu einem Monster Schmetterling machen will irgendwann. Ja, ist egal. Lass uns beten, so ein Blödsinn. Ja. Ich möchte vorangehen, ja. Und ich möchte in dir haben. Mein Vertrauen liegt in dir, ja. Und ich will den ganzen Weg gehen. Ja, ich möchte Wunder sehen. Und ich wünsche mir Wunder hier auf der Erde. Ich wünsche mir Heilung. Ich wünsche mir, deine Macht zu sehen und zu erfahren. Ja. In Sprachen zu reden mit Leuten, die ich sonst nicht verstehen könnte oder die mich nicht verstehen könnten. Ja, all Visionen und all die anderen Geistesgaben, die du deiner Gemeinde schenkst. Ich will das, weil ich will ein funktionierendes Glied sein. Ein funktionierender Teil deines Körpers. Ja. Was nützen dir Hände, die sich nicht bewegen? Was nützen dir Augen, die sich nur schließen? So. Was nützen dir Füße, die hochgelegt werden wollen? So. Das ist ein kranker Leib und das nützt nichts. Ja. Und ich möchte gesund sein. Funktionierender Teil. Und ich bitte dich, dass du uns deine Gaben ausgießt. Aber ich danke dir, dass das nicht das ist, was du von uns als erstes verlangst, ja, sondern dass es einfach nur ein Zusatz ist, ein Werkzeug für das, worum es wirklich geht. Ja. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder nahe führst zu dir, immer wieder deine Größe zeigst. Und ich danke dir, wie bei den Jüngern hier, dass du es immer und immer wieder erklärst. Immer und immer weitergehst und treu bist. Und ich vergesse so oft, so viel. Gestern hast du mir was gesagt, ich bin happy und dann heute mache ich mir wieder Sorgen. Und du musst es mir wieder sagen. Ja, ich vergesse so schnell. Ich muss so oft immer wieder ans Gleiche erinnert werden. Ich danke dir, dass du Verständnis hast und dass du da so geduldig bist. Ja. Ich danke, dass du uns nicht vergisst. Und ich danke, dass du uns hier durchträgst. Ja, bitte erfüll uns und nimm all das aus uns raus, was uns daran hindert, einfach tiefer zu gehen und freier zu werden in dir. Ja. Ich danke dir für die Ehre, dass wir deine Jünger sind und du unser Lehrer. Und ich bin gespannt, was du in den nächsten Jahren mir noch alles zeigst. Ja, ja, und ich möchte nicht faul sein oder nachlässig mit den Talenten, mit den Sachen, die du mir gibst, Herr. Und ich will investieren, was ich bekommen habe und was ich gerade habe, Herr. Ich möchte es geben. Und ich bitte dich, dass du jeden hier fragst, so, was hast du in deiner Hand heute? Und dass du uns zeigst, was wir haben, was wir sind. Und was gerade wirklich wichtig ist und dran. Ja. Danke dir. Amen.